Guten Morgen, schön bei euch zu sein. Ich hoffe, euch geht's gut, aber es darf auch anders sein. Ja, es ist jetzt 7 Monate her, dass wir in unsere alte Heimat gezogen sind. Und bei all dem Guten, was wir erleben und den schönen Dingen, die wir auch genießen dürfen, vermissen wir euch schon sehr. Ja? Ihr seid tolle Leute und vor einigen Wochen bin ich hier in der Gegend gewesen, habe Weil der Stadt gestriffen mit dem Auto. Hätte auch angehalten, aber ich hatte jemand im Auto und dann dachte ich, naja, gut. Aber mein Herz wurde so ganz kurz ganz schwer, weil ich dachte, wow, wie viele Begegnungen und Menschen und Orte, die man gut kennt, lässt man hinter sich. Oder diese Erinnerung, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so einen Moment habt, wo man so kurz die Vergangenheit so einen kurz so einholt. Also im positiven Sinne, ja. Und dann dachte ich so, ach, so viele gute Menschen hier, schöne Lagerfeuermomente und der Toast am Sonntagabend, also all die guten Sachen, die man hier so hatte. Und dann dachte ich so, ja, da, wo man Menschen kennt, wo gelacht wird, wo gegessen wird, da, wo man gemeinsam ums Lagerfeuer tanzt, da ist man doch irgendwie gerne, oder? Da bleiben Menschen stehen, da will man dabei sein. Und so ähnlich ist es, wenn mein Sohn Nathan und ich die Musikanlage aufdrehen. Ich habe so eine neue mit viel Bass, das ist richtig cool. Und wir so Party im Schneckenhaus hören. Ich weiß nicht, wer das Lied kennt. Das lohnt sich mal zu hören. Auf jeden Fall, wenn wir richtig abgehen, wir zwei, dann will sogar der Hund mittanzen, weil ich glaube, so ist es mit der Freude, mit dem Glück, mit diesen Momenten, wo man einfach da sein kann und Gemeinschaft genießt, mit diesem Dopamin-Glückseffekt. Das ist einladend, das ist mitreißend. Da wünschen wir uns alle irgendwie auch ein Stück von. Jetzt ist aber das Leben ja nicht nur so, oder? Nicht nur tanzen im Wohnzimmer mit denen, die einem nahestehen. Fakt ist doch irgendwo auch, dass unser Leben oft nicht so zum Abtanzen ist. Wie viele von uns möchten vielleicht auch heute nicht unbedingt Lobpreislieder singen, sondern vielleicht eher in sich gehen und mal weinen? Ich glaube, so manche Party in unserem Leben ist angesichts von Massengräbern und Schweinereien in unseren Flüssen und Löchern in unseren Herzen irgendwo so ein Stück weit wie so Kinder, die Augen zumachen und glauben, dann lösen sich die Probleme auf. Dann verschwindet plötzlich die Realität, wenn man einfach die Augen zumacht und so tut, als wenn nichts wäre. Aber ich denke, die meisten, die hier sitzen, haben mittlerweile genug gesehen und erlebt, um zu wissen, dass Lebensumstände eben nicht so sind, dass sie einen richtig vereinnahmen können, dass sie einen prägen können und dass sie durchaus unser ganzes Leben wie so eine Schlingpflanze anfangen zu erdrücken. Ich denke, wir kennen das, diese Abgründe in uns, die Abgründe in den anderen, die Abgründe in dieser Welt. Dafür müssen wir nicht mal den Fernseher anmachen, um zu wissen, oft ist das Leben eben doch kein Party im Schneckenhaus. Und ich glaube, das gehört zum Erwachsenwerden und Erwachsensein. Und ich unterstelle das uns ja hier mal allen so, dass man das erkennt. Dass man sich darüber im Klaren ist, dass das Monster nicht unter unserem Bett liegt, sondern in unseren Herzen irgendwo am Arbeiten ist. Ja, und in genau so eine echte Welt schreibt Paulus ja seine Briefe. Und er schreibt einen Brief an die Philippa, den ich ganz, ganz aussagekräftig finde. Und ich will da einen Satz rausgreifen. Einen einzigen Satz, oder es sind zwei, um genau zu sein, aber der, glaube ich, ganz viel zu sagen hat. Wir müssen uns bewusst machen, dass er diesen Satz schreibt an eine Gemeinde, der es vielleicht sehr ähnlich geht wie den Christen im Iran. Christen, die unterdrückt sind, die echt schwere Zeiten haben. Und Paulus selbst schreibt diesen Text auch aus dem Gefängnis. Also auch nicht von seiner Bank unter Vögelgezwitscher oder sowas, sondern er schreibt ihn aus einem Knast. Er schreibt folgende Sätze. Philipper 4, Vers 4. Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Paulus schreibt hier keinen Kalenderspruch für die frommen Mitbürger oder irgendwie so ein Motivationscoaching für diejenigen, die einfach den Arsch nicht hochkriegen, sondern er schreibt an Menschen, denen es wirklich schlecht geht. Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Paulus schreibt diese Sätze aus dem Gefängnis. Er schreibt es an eine Gemeinde, die in größter Bedrängnis ist und die auch untereinander Probleme hat, wo es Streitereien in der Gemeinschaft gibt. Also voll reelle Situationen. Die Umstände sind also alles andere als rosig. Weder bei Paulus noch bei seiner Gemeinde läuft es gerade, wie man sagen würde, so richtig flockig, sondern es sind wirklich Probleme da. Und beide tragen Lasten, beide haben Kämpfe zu führen. Und trotzdem schreibt Paulus aus ganzem Herzen diese Sätze an seine Gemeinde, die er übrigens von ganzem Herzen lieb hatte, seine Lieblingsgemeinde. Paulus fordert zur Freude auf: Freut euch immer zu, auf all euren Wegen, wo auch immer ihr seid, zu allen Zeiten freut euch, weil ihr zu Gott gehört. Das sind starke Worte. Und ich finde, sie haben auch heute noch eine ganz große Schlagkraft. Es ist nicht nur so ein flotter Spruch, den man sich irgendwo in die Küche hängt, der schön gelettert ist und wo man sich irgendwie dran freut, sondern es ist nicht so ein billiger Trost, nicht so was Einfaches, sondern es sind ganz, ganz tiefe Worte, die Paulus hier wählt. Und ich glaube, sie fordern uns auf, neue Perspektive für uns zu wählen. Perspektive bedeutet ja die Blickrichtung, die wir einnehmen, wohin wir unseren Blick wenden. Freude ist ja nach biblischem Verständnis was ganz anderes als das, was wir vielleicht heute in unserer Mediengesellschaft so wahrnehmen. Freude ist im jüdisch-christlichen Glauben nämlich nicht ein zufällig oder vielleicht auch gewollt ausgelöster Glücksmoment, den man sich irgendwie schafft, durch irgendetwas, was man sich kauft oder was man isst oder was man erlebt, sondern Glücksmomente in der Bibel sind immer Momente, wo Menschen sich an etwas erinnern. Und das ist ganz anders, als wir das heute haben. Für uns ist Glück oft etwas vergessen. Ich kenne das von mir selbst. Der Versuch, die Dinge in meinem Leben, meine Umstände wegzudrücken, mich darüber hinwegzutäuschen, was eigentlich läuft, zu vergessen, was wirklich ist. Die Flucht aus den eigenen Schmerzen, aus dem Frust und vielleicht auch aus der inneren Leere, die wir versuchen, irgendwie krampfhaft zu füllen. Und anstatt tief in sich hineinzuschauen, schauen wir vielleicht zu tief ins Glas. Oder schütten uns mit Arbeit zu, um das alles irgendwie wegzudrücken aus unserem Leben. Aber es ändert halt am Ende doch nichts. Und ich glaube, langfristig ist die Erfahrung schon die, dass es nicht gesund ist, so mit den Dingen in seinem Leben umzugehen. Menschen des Glaubens, die wir in der Bibel erleben können, an denen, deren Leben wir Anteil haben können, die machen das ganz gegenteilig. Die wählen einen ganz anderen Ansatz. In den biblischen Schriften mit ihren ganz tiefen Geschichten entsteht Freude da, wo Menschen hinschauen. Wo sie hinschauen und nicht wegschauen. Freude entfaltet sich im Leben von Menschen da, wo sie die heilvollen Taten Gottes sehen. Und das ja oft genug mitten im Schmerz, mitten in der Asche des Lebens, in den täglichen Widrigkeiten. Da, wo sie die Hand Gottes am Wirken sehen, da entsteht plötzlich Freude. Und ich glaube, es ist etwas, was wir nicht selbst machen können. Wir selbst können diese Freude in uns nicht erzeugen, weil ich glaube, es braucht diese Momente, diese inspirierten Momente von Gott, wo wir spüren, hier handelt Gott. Und dass wir uns wirklich wahrnehmen und sagen, wow, hier passiert etwas, was ich Gott zuschreibe, der handelt. Und ich glaube, deswegen tut sich auch die Freude des Paulus, von der er hier schreibt, gründen darin, dass Gott etwas tut. Und wenn du zu wenig Freude in deinem Leben hast, dann bist du daran nicht selbst schuld. Aber ich glaube, man muss sich schon die Frage stellen, erlebe ich Gott noch? Und ich glaube, da, wo wir aufhören, Gott zu erleben, da, wo wir aufhören, ihn in den täglichen Kleinigkeiten auch wahrzunehmen, ich glaube, da wird die Freude in unserem Leben ganz stark nachlassen. Also es kann ein Symptom dafür sein, dass unsere Wahrnehmung dessen, was Gott in dieser Welt tut, durch irgendetwas beschränkt ist. Aber Paulus sagt, auf all euren Wegen, in allen Situationen, zu allen Zeiten, Luther setzt immer zu, handelt Gott. Und deswegen dürft ihr euch freuen. Was heißt es anderes, als dass Gott überall da, wo wir sind, wo du bist, heute, morgen und übermorgen, egal wann, dass Gott auch da ist. Sonst wäre Freude da, aus der Sicht des Paulus, ja gar nicht möglich. Gott ist da in jedem deiner Atemzüge, in jedem Moment deines Lebens. Nicht irgendwie abstrakt, da ist irgendwie ein höheres Wesen, sondern Gott ist da. Immer, überall, in jedem Loch, in das du fällst, auf jedem Höhenflug, Gott ist da. Und ich sage dir ehrlich, dieses Immer, ich kann es persönlich für mich gar nicht begreifen. Ich kann es für mich auch oft und gar nicht annehmen. Ich kann es für mich nicht sehen, dass Gott immer da ist. Bei schicksalhaften Ereignissen, in Konflikten mit Menschen, die uns vielleicht sehr nahe stehen oder in tiefen Depressionen, wer will da noch sagen können, Gott ist da? Und ich glaube, all das kann uns allen in unterschiedlicher Intensität in unserem Leben begegnen. Es ist Realität, dass manches davon uns vielleicht auch nie wieder loslassen wird, manche dieser schwierigen Erfahrungen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie handhaben wir das? Was für eine Perspektive haben wir da auf das, die Dinge, die in unserem Leben geschehen? Und die Wahrheit ist, die vielleicht für uns Deutsche manchmal schwer zu handhaben, die Wahrheit ist, wir alle wissen nicht, wie wir damit in Zukunft umgehen werden. Keiner von uns kann das garantiert sagen, dass sein Glaube immer hält, dass er immer zuversichtlich und Freude haben wird. Niemand von uns, glaube ich, kann das wirklich behaupten. Aber ich hoffe doch sehr für mich selbst, dass diese Worte des Paulus, freut euch immer zu, dass das irgendwie eine Möglichkeit in meinem Leben immer bleibt, egal was passiert. Eine meiner Lieblingsgeschichten, diejenigen, die mich schon ein bisschen länger kennen, die wissen das, ist die Berufung von Mose am Berg im brennenden Dornbusch, wo er Gott begegnet. Diese Geschichte, ich denke, die meisten von euch hier werden sie kennen. Gott begegnet diesem Mose mitten in einer sehr leidigen Zeit, nenne ich das einfach mal. Und Mose fragt, wer bist du? Wer begegnet mir hier auf diese bisschen komische Art und Weise auch, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Und Gott sagt, ich bin Jahwe. Und ich habe das hier schon mal so ein bisschen versucht zu erklären. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass Gott sich einen Namen gibt, ist ja unfassbar. Weil in dem Moment, wo ich den Namen eines anderen kenne, kann ich ihn ansprechen. Du da ist immer ein bisschen schwierig, wer ist jetzt gemeint. Aber wenn ich sage Yuki, dann weiß sie sofort, sie ist gemeint. Und so sagt Gott, ich habe einen Namen und mein Name ist Jahwe. Und jetzt sagst du, gut, auch ein bisschen lustiger Name, aber dieser Name hat eine Bedeutung, so wie Namen früher immer Bedeutungen hatten. Und das Name bedeutet, ich bin da. Die Philosophen sagen oft, ich bin der Seiende, aber das ist eigentlich ein bisschen zu abstrakt, sondern eigentlich bedeutet es, ich bin der, der für euch da ist. Auf menschenbezogenes Sein. Gott gibt sich einen Namen und sagt, ich bin der, der für dich da ist. Ich bin der, der sich für Menschen benennbar macht, der ansprechbar wird, damit ihr zu mir rufen könnt, egal wo ihr steht. Und ich höre. Ich bin da, ich sehe euch, haben wir auch an der Wand stehen. Der Gott, von dem in der Bibel gesprochen wird, ist ein Gott, der sagt, ich bin für dich da. Ich glaube, viele andere Götter, die wir auch in unserem Leben haben, können sagen, du bist für mich da. Seh zu, dass du ablieferst. Aber Gott, der Gott der Bibel sagt, ich bin für euch da. Ein gewaltiger Unterschied. Und das ohne Einschränkungen. Egal in welcher Situation du dich befindest, in welche Zwickmühle du dich reinmanövriert hast, welche Schuld du auf dich geladen hast, wie tief die Tiefen in deinem Leben sind, die dir gerade Sorgen machen, Gott sagt, ich bin da. Und darum schreibt Paulus, freut euch immer zu, weil ihr zu Gott gehört, weil ihr dem Herrn gehört. Anhaltende Freude in unserem Leben, wenn wir sie erleben wollen, in allen Situationen, ist darin begründet, dass wir wissen, dass Gott sich mit uns verbunden hat. Da ist eine Connection, die nicht mehr aufzulösen ist. Eine Verknüpfung, die niemals abreißt. Nicht wie unser deutsches Glasfasernetz oder so, sondern eine Verbindung, die wirklich hält, was sie verspricht. Wir gehören zu dem Gott, der sagt, ich bin für dich da. Und ich lasse dich nicht los und ich gehe mit dir, wo auch immer du hingehst. Ein Gott, der diesen Namen Mensch werden lässt in Jesus von Nazareth, der sich mit uns auf ewig vergeschwistert und sagt, ich gehöre zu euch und darum dürft ihr zu mir gehören. Theologisch korrekt formuliert sagt Paulus nichts anderes, als dass die Freude, die wir haben dürfen, auf Christus bezogen ist. Alles andere wird nicht halten. Ausgerichtet auf diesen Namen Gottes, den er sich selbst gibt und der sich in Jesus Christus zeigt. Ich bin da für euch. Der hineinkommt in das Schöne dieser Welt. Aber der genauso hineinkommt in das Verdorbene und das Verlorene dieser Welt. Der auf Hochzeiten tanzen kann und unendlich viel Wein produziert, damit alle glücklich sind. Und der gleichzeitig aber auch kein Problem damit hat, mit Einzelnen zu weinen und sich Gedanken zu machen und den Problemen in die Augen zu schauen. Er, der sogar hineingeht in den Tod zu unseren Gunsten. Ich finde, das ist eine starke Botschaft. Freude wird da möglich, wo wir darum wissen, dass wir zu Christus gehören. Wir gehören zu dem, der all das für uns tut. Und ich glaube, das ist auch das Zentrum des Christseins. Es geht nicht darum, wer welche Lieder mag und wie man zu beten hat und welche Lobpreisrichtung richtig ist. Und diese ganzen Kleinigkeiten, in denen wir uns oft verlieren, wo wir gar nicht merken, das hat eigentlich nur was mit unserer Prägung zu tun. Wie du betest, hat mehr damit zu tun, wie deine Eltern drauf waren, als das, wie Gott ist. So. Wie du singst, was du singst, wie oft du singst, ob du überhaupt singst, hat nichts damit zu tun, ob dein Herz mit Lobpreis gefüllt ist. Es hat viel mit unserer kulturellen Prägung zu tun, wie wir ticken. Aber das, was uns vereint, was uns auch als Gemeinde zusammenbringt, egal aus welcher Ecke du kommst, hat etwas damit zu tun, dass wir zu Christus gehören. Das ist das verbindende Element. Alles andere ist, ja, so machen wir es halt, kann man darüber diskutieren, aber dass wir zu Christus gehören, das ist das Zentrum. Wenn wir uns darauf konzentrieren, ich glaube, dann wird auch eine Gemeinschaft ganz stabil. Wir vertrauen diesem Gott, der zu uns Ja gesagt hat, der zu uns kommt und uns hält und sagt, ihr gehört zu mir. Der Lars gehört zu mir. Jeder von uns gehört dazu. Und deswegen gehören wir zusammen und können Freude haben, können gemeinsam zur Party im Schneckenhaus tanzen und gleichzeitig aber auch vielleicht über das ein oder andere Schwierige in unserem Leben reden, beten und vielleicht auch weinen. Und ich glaube, deswegen bin ich heute noch Christ, weil ich nichts vergleichbar Kraftvolles je gehört habe. Dass Gott sagt, ich bin für dich da. Im Unterschied dazu, dass er sagen könnte, du bist für mich da, seh zu. Egal wo ich stecke, physisch im Gefängnis wie Paulus, hinterfragt und missachtet wie die Gemeinde in Philippi oder in meinen Abgründen gefangen im Streit wie Evodia und Syntyche. Das sind die zwei, die da gerade streiten im Philipperbrief. Und ich glaube, damit wird so klar, dass unsere Freude nicht davon lebt, dass wir gleichgültig dieser Welt gegenüber sind oder dass wir Dinge verdrängen, die da sind, sondern dass wir uns über das freuen, was Gott tut. Dass wir uns daran erinnern, was er für uns getan hat und sehen, wie er immer noch da ist. Und deswegen auch den Blick nach vorne wagen können. Deswegen brauchen wir nicht mutlos sein, deswegen müssen wir uns nicht zurückziehen, sondern wir können vorwärts gehen. In dem Wissen, dass eben dieser Gott sagt, ich bin da. Geht mal weiter, ich bin da, ich folge, ich gehe voran, ich bin um euch, macht euch keine Gedanken. Was für eine Perspektive auf Leben ist das? Eine sehr kraftvolle, wie ich finde. Und auch Jesus, um jetzt nochmal Jesus zu zitieren, sieht es sehr ähnlich. Er sagt seinen Jüngern, als er kurz vor seinen letzten Wegstrecken auf dieser Welt steht, viele Dinge, die katastrophal klingen, wo du sagst, das ist jetzt wirklich keine Bewerbung, die er da formuliert. Aber dann sagt er einen Satz zum Schluss, der es in sich hat. Er sagt, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr bedrängt, aber seid getrost, ich habe die Welt besiegt. In der Welt werdet ihr bedrängt. Also ich finde, eine viel schönere Übertragung dessen, was da steht, ist eigentlich, in dieser Welt werdet ihr hart gestresst. Ich weiß nicht, ob du das erlebst, aber diese Welt kann hart stressig sein. Und Jesus hat seinen Nachfolgern gerade erklärt, wie schwierig es wird, seine Nachfolger zu sein, ihm hinterherzulaufen, Träger der Botschaft der Liebe in einer Welt zu sein, die voller Hass ist. Dass ihr unter die Räder kommt, dass ihr leiden werdet. All das sagt er ihnen und dann sagt er aber, hey, ich habe eine Menge gute Aussichten für euch. Ihr werdet zwar hart gestresst, aber ich habe Frieden für euch. Ich habe etwas, was euch keiner nehmen kann. Frieden inmitten von all dem. Ich würde gern mehr solchen Menschen begegnen. Ich glaube, das ist nicht immer leicht, aber ich glaube, das ist doch eine Botschaft, die unser ganzes Leben neu ausrichten kann. Frieden zu haben, obwohl wir hart gestresst sind. Jesus sagt, ich habe diese Welt besiegt. Alles, was heute, was morgen, was übermorgen auf mich und auf dich eindringt, all das wird nicht stabil bleiben. All das wird sich ändern. Das alles ist nicht die Zukunft. Und dann sagt Jesus, ich bin euer Zuhause, ich lade dich ein, bei mir zu sein, mit mir zu gehen. und darin auch Freude zu finden. So, jetzt habe ich einen Satz, der ist zum Mitschreiben. Katja, gib dir Mühe. Christliche Freude ist Freude über Christus. Das ist ein genialer Satz, oder? Der ist so Bombe, da kommt sonst keiner drauf. Also, christliche Freude ist Freude über Christus. Freude darüber, dass wir über deine Vergangenheit jubeln dürfen, weil sie keine derart große Rolle in unserem Leben spielen muss. Sondern weil wir Hoffnung auf Zukunft haben, weil da einer ist, der diese Welt überwunden hat, der gesiegt hat. Freude darüber, dass wir leben dürfen, dass wir durchatmen können. Dass wir uns nicht hart stressen brauchen. Und da, wo es uns doch stresst, wissen dürfen, es ist nur das Vorletzte. Ich glaube, Freude ist Bewusstsein darüber, dass ich denken darf, dass ich spüren darf, dass ich erahnen darf, dass ich letztlich, muss man sagen, vertrauen darf darauf, dass Gott hier ist. Dass Gott für mich da ist. Wo auch immer ich gerade bin. Und das kann heute da sein und morgen da. Freude keimt da in unserem Leben auf und kann stark werden, wo wir merken, Christus ist für mich. Ich darf zu ihm gehören. Egal was passiert, er hält mich fest. Und ich glaube, hier schwappt etwas von Gottes Welt in meine. Hier schwappt etwas davon, dieser Kraft, die Gott hat, hinein in meine kleine Welt. Hier erlebe ich ein Stück von dem, was Jesus das Reich Gottes nennt. Von dem, was einmal sein wird, was anfängt in uns Realität zu sein, aber noch nicht voll durchgebrochen ist. Und ich glaube, dann kann ich fröhlich sein, kann ich fröhlich stehen, kann ich meinen Weg gehen, kann mutig sein, kann Fehler machen, kann auch mal in Konflikt geraten, kann mich auch mal daneben benehmen, kann mich wieder versöhnen. All das ist dann auf einmal möglich in einer ganz anderen Herzenshaltung, in einer ganz anderen Entspanntheit. Und wenn ich einen Wunsch für euch habe, ich bringe ja immer so Wünsche mit, ist euch wahrscheinlich noch gar nicht aufgefallen, mir fällt es auf. Also mein Wunsch für mich und für euch wäre, dass ihr solche Menschen seid. Die man einfach abspürt, trotz einer hart gestressten Welt, ohne dass wir uns der Welt entziehen und irgendwo in einem Kloster, auf einem Berg leben und so tun, als wenn alles irgendwie anders ist. Obwohl wir mitten im Leben stehen und genau wie alle anderen unsere Probleme haben, unsere Familien und unsere Ehepartner und all die Sachen, die uns stressen können. Ja, ihr kennt es ja. Also trotz all dem bin ich ein Mensch des Friedens, bin ich ein Mensch der Freude. Kann ich jemand sein, der einfach sagt, komm, lass die Musik aufdrehen, zur Party im Schneckenhaus tanzen und uns dann später aber auch den Problemen des Lebens widmen. Ja, und ich glaube, wenn wir solche Menschen sind, dann passiert auch das, was passiert, wenn mein Sohn und ich tanzen, dann kommt der Hund dazu. Also das ist nur ein Bild, ja, nicht zu weit übertragen jetzt, aber ich glaube, da wo wir uns freuen, da werden auch andere Menschen dazukommen. Da werden Menschen sagen, da will ich dabei sein. Das ist doch irgendwie, also da will ich mir eine Scheibe von abschneiden. Ja, freut euch immer zu auf all euren Wegen, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sag's euch nochmal, freut euch. Ich will ein Gebet sprechen und dann darf der Sebi und seine Crew uns mal in die Freude führen. Auf ihre kulturelle Art und Weise. Jesus, wir freuen uns darüber, dass wir zu dir gehören dürfen, dass du uns einlädst, mit dir Gemeinschaft zu haben. Jesus, dass du dich mit uns verbunden hast auf ewig und dass diese Qualität von Beziehung, die du mit uns hast, dass sie tief wurzeln kann und uns sich verbreiten kann in unserem ganzen Umfeld. Jesus, ich danke, dass du uns einlädst, diesen Frieden zu haben und diese Freude zu spüren und dich zu sehen in unserem Leben. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der heute noch durch seinen Geist handelt in dieser Welt, dass wir das in uns sehen dürfen, dass wir das in unseren Gemeinschaften sehen dürfen, dass wir das sehen dürfen, egal wo wir in diese Welt schauen. Und ich bitte dich, dass da, wo wir den Blick dafür vielleicht auch ein Stück weit verloren haben oder nicht mehr geschult sind, dich zu sehen, dass du uns die Augen öffnest für all das Gute, was du in dieser Welt tust. Ja, wir danken dir, dass wir deine Kinder heißen dürfen, und dass du uns dein Erbe geschenkt hast und wir ja jetzt in dieser Welt schon etwas verändern dürfen. Amen.